Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Rocket Espresso. Rocket Espresso ist ein namhafter Hersteller von hochwertigen und stylischen Espresso-Maschinen für zu Hause, aber auch für Cafés, Restaurants und nun auch für Heißeis-Institute. Jede dieser Maschinen, kleine wie große technische Kunstwerke, die das Headquarter in Mailand verlassen, wird von Hand gefertigt, was im Italienischen Fatto a Mano heißt und zugegeben deutlich besser klingt als auf Deutsch. Auch wenn Rocket Espresso noch keine 20 Jahre alt ist, gegründet wurde das Unternehmen 2007, so hat es sich doch bei Radsportlern und Triathleten einen großen Namen gemacht. Kein Wunder, ist Espresso-Kaffee das Lebenselixier des Ausdauersportlers in welcher Form auch immer. Schon vom großen Fausto Coppi, dem Radstar der 40er und 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wird gesagt, dass er sogar ein Rennen wie Mailand Sanremo unterbrach, um einen Espresso zu trinken, um es dann trotzdem noch oder vielleicht sogar gerade deswegen zu gewinnen. Übrigens, einer der leistungsfähigen Kaffeemühlen von Rocket Espresso trägt den klingenden Vornamen dieses Champions. In den Teambussen so renommierter Weltklasse-Radmannschaften wie Bahrain Victorious und Sudal Quickstep dampfen sowie zischen Rocket Espresso-Maschinen und manch Radprofi zelebriert seine Latte Art in bester Barista-Manier vor dem Rennen. Viele Fahrer, allen voran das britische Sprintass Mark Cavendish, verzichten auch zu Hause nicht auf die heißen Köstlichkeiten aus den leistungsfähigen verkrumpten Maschinen aus Mailand. Schließlich beherrschen sie das perfekte Zusammenspiel aus Temperatur und Druck, welches es braucht, um die köstliche Crema und den perfekten Geschmack zu erzeugen. Der Espresso darf nicht fehlen und er macht am Ende jede Trainingseinheit erst so richtig komplett, egal ob vor, während oder danach. Apropos Kaffee trinken während der Ausfahrt, der Coffee Stop gehört für manche zum guten Ton einer jeden Trainingsfahrt dazu. Idealerweise eher in der zweiten Hälfte der Tour. Zum guten Ton gehört auch das richtige Verhalten. Und Achtung, dafür hat Rocket Espresso einen kleinen Knigge für euch aufgestellt. Regel 1, egal wie geschafft du bist, geh noch einmal vorher ins Bad, mach dich ein kleines bisschen frisch, um den Espresso dann noch besser genießen zu können. Regel 2, der Helm gehört nicht auf den Tisch und die Handschuhe und die Bekleidungsstücke ebenso wenig. Leg sie daneben, damit dem Espresso der passende Raum gegeben ist. Teil 3, schmeiß auf gar keinen Fall deinen Müll aus den Trikotaschen wie Riegel- oder Gelverpackungen sowie Tempotaschentücher mit auf den Tisch, sondern nimm den nächsten Abfallheimer. Und Regel Nummer 4, wenn du mit einer Gruppe Kaffeeliebhaber ins Café kommst, dann zahlt am Ende des Tages nicht jeder einzeln, sondern ihr schmeißt euer Geld zusammen, legt noch ein Trinkgeld für den guten Kaffee obendrauf und dann ist die ganze Nummer als Kaffeestopp in jedem Falle abgerundet. Genieß deinen nächsten Espresso und wenn du Lust hast, diesen nicht nur aus einer Rocket-Espresso-Maschine zu trinken, sondern als Espresso-Liebhaber auch das passende Rad zu fahren, dann hat Rocket Espresso hier ein perfektes Angebot für dich. Unter shop.rocket-espresso.com findest du das Stelbel und Rocket Espresso Limited Edition Rennrad, ein aus Kolumbusrohren handgefertigter Stahlrahmen mit Campagnolo Superrekord 12-fach-Komponenten und Campagnolo Laufrädern. Der Italo-Renner ist limitiert auf 30 Stück und mit dem Code JUNKMILES erhältst du 20% Rabatt auf den Verkaufspreis. Schreibe bei Interesse einfach eine Mail an info@rocketespresso.com. Den Code, natürlich wie auch die E-Mail-Adresse, findest du auch unten in den Shownotes. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist heute nicht Junk Miles Donnerstag, sondern der hin und wieder vorkommende Junk Miles Montag. Und der Montag steht immer für unsere Spezialfolgen zum Thema Mentalcoaching. Da haben wir bisher 3 von gemacht. Das ist quasi die 4. hier. Und wieder zu Gast mein lieber Freund und Kollege Stefan Westbrook. Moin Stefan.
Hallo Björn, schön wieder hier zu sein.
Und heute in ganz anderer Umgebung, auch wieder auf dem quietschenden Schreibtischstuhl, das kann ich schon mal sagen. Beschwerden dazu werden nicht angenommen, sondern es gilt es zu akzeptieren,
dass dieser Schreibtischstuhl quietscht. Das musste ich heute auch schon. Und diese Akzeptanz, das ist meine sehr schlechte Überleitung, aber die Akzeptanz ist das Thema der heutigen Stunde.
Ist eine super Überleitung. Also, du hast dir schon Gedanken gemacht, merkt man.
Ja, weil wir natürlich auch drüber gesprochen haben und wir drüber gesprochen haben, also das war ja so ein offenes Gespräch und du hast auch erzählt, was natürlich in deiner täglichen Arbeit auch häufig Thema oder Lösungsansatz oder ähnliches ist. Und dann hast du gesagt, oh, das Thema Akzeptanz, und das hatten wir beide auch schon in den letzten Wochen häufig. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir uns das Thema heute mal oder dem Thema uns annehmen. Warum würdest du sagen, ist das so, warum ist das so häufig? Warum ist das so wichtig? Warum kommt das so häufig vor?
Also das Thema kommt häufig vor, weil das schon auch eine Zielorientierung sein kann, um einfach weiterzukommen. Wenn wir uns anschauen, was das Gegenteil von Akzeptanz ist, dann was würdest du sagen? Das Gegenteil von Akzeptanz? Ja,
dass ich mich auf jeden Fall dagegen wehre, gegen diese Situation, die ich akzeptieren könnte.
Ja.
Wenn ich es nicht tue, dann geht das immer mit einer Anti Bewegung einher, was auch immer das bedeuten mag.
Ich würde auch immer sagen, das hat irgendwas mit Hadern zu tun. Mhm. Also auf der einen Seite steht es akzeptieren, und wenn man gut akzeptiert, in einer guten Akzeptanz ist, dann ist man irgendwie auch ein bisschen freier und vielleicht ein bisschen gelassener, ein bisschen losgelöster, ein bisschen geduldiger. Und wenn man ich finde mal so den Gegenpol sich betrachtet, dann ist man ja am Hadern, vielleicht ist man so ein bisschen im Leid, am Nörgeln, am Quengeln, ach Mensch, scheiße, der blöde Stuhl quietscht. Und so. Und dann die Akzeptanz geht natürlich darum, okay, es ist jetzt blöd, dass der Stuhl quietscht, aber wenn man es nicht ändern kann oder will, wenn man nicht im Keller das Öl holen möchte, dann geht es erstmal darum zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. So. Mhm. Und in dieser Haltung, die sich dann entwickelt, es ist so, wie es ist, ja, steckt wieder ein bisschen mehr Freiheit drin. Ne? Es geht jetzt so ein bisschen schon in eine, hört sich fast schon ein bisschen spiritueller wieder an oder bisschen sehr psychologisch, und dafür gibt's natürlich 1000 Alltagsbeispiele.
Und wir haben gestern darüber gesprochen, dass Akzeptanz heute ein Thema sein kann, und ich habe es eben schon zu dir gesagt, seitdem sind mir, also jetzt wirklich, ich würde sagen 5, 6 ernsthafte, konkrete Beispiele untergekommen, über die ich mich in den letzten 24 Stunden irgendwie, ich sage jetzt mal, geärgert habe und dann mich dran erinnert habe, dass das heute Thema im Podcast ist, und für mich gedacht habe, ich kann mich jetzt da weiter drüber ärgern. Gleichzeitig waren aber zu 100% diese Beispiele auch so, dass ich gedacht habe, ich werde es jetzt nicht beheben können. Also entweder ich akzeptiere das oder ich ärgere mich darüber, aber von dem Ärgern habe ich nichts. Weil das waren Situationen, da gab es keine konkrete Lösung für. Da braucht es Geduld, um dann gegebenenfalls zu einer Lösung zu kommen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es genau das, was du gemeint hast, quasi, dass man mal kurz innehält und sich überlegt, wegen mir jetzt der quietschende Schreibtischstuhl, wenn einfach kein Öl im Haus wäre, du hast das, weil du es passend gerade gesagt hast, dann muss ich mich einfach damit abfinden und muss das akzeptieren. Ist das das, was damit gemeint ist?
Wie hast du es jetzt gesagt? Dann muss ich das akzeptieren.
Ja, schon doof.
Ich will jetzt auch gar nicht so sehr wieder ins Coaching deiner Persönlichkeit gehen. Ich kann auch Beispiele gleich von mir liefern. Was wir brauchen, ist dann schon, ist eine Mentaltechnik oder sind Mentaltechniken oder im Idealfall ein ganzer Werkzeugkoffer voller Mentaltechniken, um dann im Alltag eben nicht über solche Sachen zu stolpern. Und dass man sich dann mit irgendwas aufhält und die Haare rauft. Oder sowas. Das sind ja alles klassische Bilder, die einem ja gar nicht so gut tun. Und ich würde jetzt mal auch in Alltagsbeispiele aus dem Sport, was ich jetzt so auch in der letzten Zeit immer wieder mit Klienten erlebt habe, dass da vielleicht auch die Motivation jetzt so im Januar nicht so hoch war und dann doch mal nochmal einen Tag länger Pause gemacht wurde oder es nicht so, es war so ein bisschen schwierig, dann vielleicht auf die Rolle zu gehen oder sowas. Und dann kann man Gründe suchen dafür, woran liegt's, oder es erstmal akzeptieren. Und meistens funktioniert das ganz gut zusammen, wenn man auch Gründe dafür hat, es zu akzeptieren. So in dem Beispiel habe ich dann so ein bisschen was Biologisches mit reingebracht, dass im Winter das Licht ist weniger und wir kriegen weniger Sonneneinstrahlung, weniger gute Hormone, die uns gut tun. Und dann ist man vielleicht auch mal ein bisschen kraftloser. Und wenn wir dann so daran denken, was jetzt hoffentlich nicht mal so lange dauert, so vielleicht in ein, zwei Monaten, wenn so die Sonnenstrahlen schon mal wieder richtig Kraft bekommen, dass dann so eine innere Motivation auch kommt. Ganz automatisch, dieses Frühlingserwachen, die Frühlingsgefühle, dann kribbelt es im Bauch und sowas. Mhm. Und da fällt es uns ja ganz leicht, das zu akzeptieren. Da sagen, oh geil, das nehme ich jetzt mit, den Wind. Und wenn es dann im Januar vielleicht ein bisschen schwieriger ist mit dem Training oder mit der Motivation, dann auch mal zu sagen, okay, es ist jetzt so. Es ist jetzt so, und dann können vielleicht schon neue Herausforderungen auftauchen, dann die Ungeduld oder die Unruhe auszuhalten, wenn man den dritten Tag dann doch nicht auf der Rolle ist. Dann geht es natürlich auch darum, okay, jetzt habe ich hier eine Ungeduld. Und dann könnte man auch ins Leid gehen. Ach, eigentlich müsste ich doch und ich habe doch nicht. Und ich könnte doch und noch.
Das würde sich dann wahrscheinlich auch akkumulieren, je öfter ich das denke. Also wenn ich es nicht akzeptiere, dass ich sage, oh scheiße, schon wieder heute.
Dann kommt richtig Stress auf.
Ja.
Richtig Unruhe. Total. Und das sind ja, genau, wenn es sich so kumuliert, dann gibt es ja immer wieder auch Möglichkeiten.
Ja.
So.
Ja.
Ne? Immer wieder Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken und da was für sich zu tun, um ja, einfach ausgedrückt sich runterzufahren und zu sagen, okay, das darf jetzt sein. Ich darf jetzt mal Couch-Potato sein. Ne? Mhm. Wenn es zu lange ist, dann drückt es wahrscheinlich wirklich so sehr, dass man sagt, okay, jetzt bin ich wieder dran. Dann könnte man auch wieder über Motivation reden, aber erstmal ins Akzeptieren kommen, sagen, ja, das ist jetzt erstmal so.
Ja.
Es soll ja nicht so bleiben.
Ja.
So, wenn man aber zu viel in der Nicht-Akzeptanz ist, dann ist man vielleicht auch zu sehr im Leid und dann werden die Tage vielleicht noch ein bisschen dunkler und man ärgert sich noch ein bisschen mehr.
Ja.
Das heißt, das hört man ja schon aus, ist nicht einfach, aber in jedem Fall machbar.
Die Wahrscheinlichkeit, sich zum Sport machen aufzuraffen, ist auf jeden Fall größer, wenn es einem gut geht, als wenn man den ganzen Tag Stress empfinden hat, weil man schon wieder 3 Tage nicht auf der Rolle war.
Ja.
Also dann ist, glaube ich, einfacher hinzugehen und zu sagen, hey, ist völlig okay, wenn ich gerade mal nicht trainiert habe und ich fange jetzt aber einfach damit wieder an, weil mir geht's gut, ich freue mich drauf, ich habe jetzt auch wieder Lust gesammelt und so weiter und es hat die letzten 3 Tage vielleicht auch einfach wirklich nicht gepasst.
Das genau, fein. So ging's mir persönlich jetzt auch in den letzten Wochen, also ich habe es mit Klienten, mit mehreren so erlebt und mit mir selbst habe ich es auch gehabt, ich bin ambitionierter Jogger oder Hobbyläufer oder sowas, das mache ich 3-4 Mal die Woche, nicht so lange, aber schon auch ambitioniert so in dem Sinne, dass ich da ein bisschen Tempo reinlege und hab's einfach auch mal 2 Wochen nicht hinbekommen, einmal zeitlich und dann hat der Körper auch mal so ein bisschen gezippt und so, da hatte ich auch meine Herausforderung damit, das zu akzeptieren und ich sag mal, glücklicherweise ist es mir ganz gut gelungen.
Mhm. So. Macht das in solchen Situationen Sinn, das habe ich mich gefragt, dass man da ein, oder ist das dann schon wieder in die verkehrte Richtung gedacht, dass man ein Aber hinterher schiebt, also ich habe heute die Situation, dass ich nicht trainiere, weil, was auch immer jetzt gerade dazwischen kommt, ich habe einfach keine Lust. Kann ich ein Aber anschließen und sagen, hey, ich mach's heute nicht, aber dafür gehe ich morgen trainieren? Oder laufe ich dann Gefahr, dass ich schon wieder so eine Erwartungshaltung schaffe, dass die Akzeptanz noch schwieriger wird irgendwann?
Ja, und Entschuldigung, und ja, das Aber, das ja macht bestimmt ein bisschen Druck.
Schon, ne?
So, und das schiebt einen schon in die Richtung, dass man eigentlich aus der Akzeptanz rausgeht. Und also so eine ganz friedliche Akzeptanz wäre dann vielleicht eher, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt einfach erstmal so.
Ja.
Das ist jetzt erstmal so. Und ich glaube schon noch die Kunst, das dann ja na, so gut wie möglich zu akzeptieren. So die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. Ich bilde mir einfach so eine Range zwischen Leid und Akzeptanz.
Ja.
Und im Idealfall sind wir natürlich total in Akzeptanz und ganz friedlich bei uns und so ist das halt das Leben leider nicht.
Ja.
Und wenn ich dann mir dieses Aber bastel, sagst du, ja, also eigentlich negiert man ja fast schon wieder die Akzeptanz.
Ja, genau, das meine ich.
So, Akzeptanz, aber dann jetzt, ne, morgen, darf ich nicht mehr akzeptieren.
Ja, genau.
So.
Ja.
Das heißt, okay,
unter Vorbehalt.
Ja.
Ich habe das manchmal so, dass ich dann denke, ich akzeptiere jetzt, dass ich heute Abend nicht mehr laufen gehen werde, weil, warum auch immer das so ist, denke dann aber manchmal so, vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, die ich auch als Learning mitnehme, wenn es jetzt nicht gerade mangelnde Motivation ist, okay, da kann ich, naja gut, da lässt sich schwerlich was dran machen. Ich kann das Wetter jetzt nicht beeinflussen oder ich kann, natürlich kann ich jetzt vielleicht schauen, dass ich beim nächsten Mal gucke, dass ich mir einen Zeitpunkt rauspicke, wo ich laufen gehe, wo zumindest Tageslicht da ist oder sowas in der Art. Aber selbst da muss man ja sagen, bei den Wetterbedingungen weiß ich nicht, ob das jetzt so unendlich viel hilfreich ist, wenn es dann draußen stürmt und regnet und wie auch immer, ob da Tageslicht ist oder nicht. Und dann denke ich manchmal so, okay, vielleicht kann ich aber zumindest dafür sorgen, dass ich irgendwie die Voraussetzungen ein kleines bisschen angenehmer mache, damit es mir leichter fällt, es beim nächsten Mal zu tun. Also heute kann ich nicht trainieren, weil ich zu viel arbeiten musste, wo ich dann zum Beispiel sehr häufig merke, das passiert mir immer, wenn ich mir vornehme, abends zu trainieren. Und eigentlich kann das nicht klappen. Es müssen viele Punkte zusammenkommen, dass ich mich abends noch dazu aufraffen kann, vor die Tür zu gehen. Also im Sommer bestimmt viel einfacher, weil dann ist bis 10 Uhr hell und warm und man zieht sich eine kurze Hose an und nicht zwei Unterhemden. Aber dann denke ich oft so, okay, vielleicht bekomme ich das beim nächsten Mal jetzt wieder hin, das morgens zu machen. Mhm. Und dann fällt es mir dreimal leichter. Dann ist es immer viel, viel einfacher. Es ist viel mehr Energie für da, um das zu tun.
Mir persönlich geht's ähnlich. Also abends fällt es mir schwerer und ich finde auch einfacher, morgens zu laufen. Und ich finde das Gefühl nach dem morgendlichen Gang in meinen Park, das ist, da ist ein Haken halt dran. Und dann habe ich schon was erreicht und bin auch raus aus der Nummer, dass ich mich ja an diesem Tag noch motivieren muss.
Ja.
Oder sowas. Und dann, also ich kenne mich dann auch, dann quält's auch ein bisschen im Tagesablauf. Ach ja, scheiße, das, ne, das jetzt Voraussetzungen schaffen, damit ich das heute Abend schaffe.
Ja.
Und mache so. Und das ist, also mir persönlich, also ich habe eigentlich den Haken dann gemacht, dass ich mich für abends motiviere, weil ich merke, das macht keinen Spaß. Und wenn ich morgens entschieden habe, ich gehe nicht laufen, dann ist der Tag auch für mich durch. Dann sage ich, okay, Akzeptanz, heute kein Laufen.
Mhm.
Oder heute kein Sport.
Mhm.
Ja. Über Akzeptanz hinaus sind wir auch schon so ein bisschen in Motivationstechniken. Was kann man denn machen, wenn man an dem Tag gut akzeptiert hat? Ich dachte eben noch, als du gesagt hast, aber dann, ne, ich verschiebe es auf morgen. Und ich glaube, so das kleine Wörtchen und anstelle von aber, das hilft da schon. Ich akzeptiere jetzt heute und dann gucke ich mal, dass ich morgen laufe. Oder dann gucke ich mal, wie ich mich vielleicht irgendwie heute im Laufe des Tages motiviert bekomme, dass ich morgen laufe.
Mhm.
Aber heute ist akzeptiert. So. Und da würde ich. Also bei mir klappt es super, meine Klienten geben mir ein super Feedback darüber, dass so eine Technik, ich glaube, die hatten wir schon mal so ein bisschen, geht ein bisschen in Richtung Pendeltechnik, aber dass man sich einfach erstmal vorstellt, dass man, oder wie das Gefühl ist, wenn man dann am nächsten Morgen vom Laufen zurückkommt.
Mhm.
Und das kann man sich abends schon vorstellen. Wenn man dann vielleicht an dem Abend, an dem Tag akzeptiert, sich so ein bisschen mantrisch das beigebracht hat, das Akzeptieren, dass man dann in vielleicht ein kleines anderes Mantra reinkommt, nämlich und dann, nicht aber, sondern und dann, morgen, wie fühlt sich's an, wenn ich dann gelaufen bin oder meinen Sport gemacht habe?
Und ich finde, da hast du ja, also dieses Gefühl kommt am Tag häufiger auf. Also so geht's mir immer, wenn ich es dann morgens gemacht habe, dann weiß ich, ich habe mir heute schon was Gutes getan, das hat wunderbar funktioniert und dann über den Tag hinweg denke ich auch oft dran, ah geil, ich brauche mir gar keine Gedanken darüber machen, ob ich heute Abend noch laufen gehe, weil ich habe es ja heute Morgen schon gemacht.
Ja.
Oder, keine Ahnung, ich mache, was weiß ich, eine App auf und sehe, wie viele Schritte ich heute schon gemacht habe und stell fest, geil, ich habe heute schon,
um 2000 Uhr, geschafft.
So ungefähr, habe ich die 7000 Schritte hinter mir, die ich sonst über einen normalen Tag überhaupt nicht schaffen werde. Jetzt ist es 11 und ich kann schon Haken dran machen. Das hat super funktioniert. Mhm. Und das, also, will sagen, dieses Gefühl kommt dann auch öfter wieder, dass ich denke, boah, cool, das habe ich heute schon in den Büchern. Das hat gut geklappt. Ich habe schon ein bisschen was für mich getan. Der Tag kann eigentlich gar nicht mehr schlecht werden, weil ich habe es auf jeden Fall schon mal geschafft, irgendwie eine Runde mich zu bewegen.
Und dann geht es natürlich darum, dieses Gefühl zu konservieren oder dann so sich wieder zu bahnen in den nächsten Tag.
Mhm.
So, und genau dieses Gefühl will ich ja wieder haben. Das war heute, ne, kann man auch stolz auf sich sein, kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das war gut, habe ich heute hinbekommen. Und dieses gute Gefühl, das möchte ich ja morgen wieder haben. Okay, und dann macht es mehr Sinn, sich auf das zu fokussieren, was danach kommt, nämlich das gute Gefühl, als, nee, dann muss ich ja morgen wieder um 5 Uhr aufstehen.
Mhm.
Oder wann auch immer. So, ne? Weil das kann ja schon auch anstrengend sein.
Voll.
Und sich über diese Anstrengung zu motivieren, ist natürlich schwieriger als über das gute Gefühl. Oder auch dann, ja, aber wenn ich dann nicht aufstehe, dann habe ich danach ein schlechtes Gefühl. Ist auch keine gute Motivation.
Mhm.
Oder keine zielführende Motivation. Das ist so, da versucht man sich über irgendwas, über das Verhindern des Leids zu motivieren.
Mhm.
Und dann noch lieber dahin gucken, was geil ist.
Ja, also auch nochmal drüber nachdenken, wie es beim letzten Mal war, als ich.
Genau. Und jetzt stelle ich dir wieder meine Lieblingsfrage, nämlich, da kannst du dir schon denken.
Stell sie trotzdem.
Wo im Körper fühlt sich das dann an?
Katastrophe, die Frage.
Ja, dann fühl mal rein, Björn. Wo im Körper fühlt sich das dann an, wenn man, also die stelle ich jetzt nicht nur dir, sondern die stelle ich natürlich auch der werten Hörerschaft so. Wo im Körper fühlt sich das an, wenn man dann dieses Gefühl spürt, dass man gerade eine gute Einheit hinter sich gebracht hat? Wie fühlt sich das an? Wo fühlt sich das an?
Mich gerade dabei erwischt. Vielleicht hat man es auch gehört, dass ich tief eingeatmet habe und das war nicht geplant, weil ich gedacht habe, oh, ich habe mich kurz an das Gefühl erinnert, wie das ist, wenn das geklappt hat. Und dann habe ich tief eingeatmet, weil ich gedacht habe, oh, da bin ich frei. Da kann ich gerade tief reinatmen in die Brust und habe da genug Platz und Raum.
Und dann hast du das Gefühl gespürt.
Und dann, genau, habe ich gedacht. Ja. Also das eine bedingte gerade das andere. Ich habe einfach nur das gemacht, was du gerade gesagt hast. Habe kurz die Augen zugemacht, habe gedacht, wie war das gestern Morgen nochmal? Und wie hat sich das nochmal angefühlt? Und dann hatte ich das, also nicht das Bedürfnis, sondern es ist das automatisch passiert, dass ich tief durchgeatmet habe und gemerkt habe, boah, es fühlt sich frei an.
Mhm.
Das ist gut, wenn ich daran denke.
Und dann kommt halt so ein bisschen auch Motivation wie von alleine auf.
Total.
Also man merkt, ach, stimmt, das ist ja gut, das Gefühl, das will ich ja wieder haben.
Total.
Das ist ja, ne, das will ich.
Meine, so sollte es eigentlich auch sein, oder? Dass Motivation von selber, also dass man sich nicht jeden Tag überlegen muss, wie man jetzt eine passende Technik findet, um sich zu motivieren, sondern dass das ja auch so ein bisschen intrinsisch logischerweise motiviert immer ist und dass man eigentlich nur diese Motivation frei machen muss. Also mit anderen Worten, ich stelle mir das irgendwie gerade so vor, die Motivation ist da. Jetzt gibt es aber Faktoren, die die Motivation eher kleiner machen können.
Ja, die Nichtakzeptanz zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja.
Und je weniger ich davon habe, desto mehr lebt sich die intrinsische Motivation aus.
Genau, die intrinsische Motivation macht ja schon Sinn, einfach dahin zu gucken. Die kommt ja, die kommt dann, wenn ich hader und sage, ach Mann, jetzt bin ich schon den dritten Tag wieder nicht draußen, dann ist die intrinsische Motivation so ein bisschen zugeschüttet.
Ja.
Und in dem Bild, dann packen wir die kleinen Kieshäufchen, die kleinen Kiessteinchen mal beiseite und sagen, was ist denn da drunter? Ach ja, stimmt. Und dann kommt dieses positive Gefühl zum Vorschein, ne? Er strahlt wie Gold, kann man schön einatmen, wird man frei. Das ist ja ein richtig gutes Gefühl, dann, wenn ich es gemacht habe, danach unter der Dusche zu stehen und sagen, ich bin stolz auf mich, war geil, hat echt Bock gemacht, ich fühle mich gut, der Körper reagiert, so. Und Kopf ist frei, sowas natürlich auch.
Ja. Und ich kann besser schlafen und ich bin angenehm müde abends, wenn ich ins Bett gehe und schlafe ruhiger und bin ausgeglichener und alles, was dazu gehört.
Ja.
Mhm. Super gut. Das ist immer das, ist mir gerade eingefallen, als wir über intrinsische Motivation gesprochen haben, ist immer das, was ich auch immer noch, muss ich sagen, denke ich dann doch noch oft dran, auch wenn es natürlich klassischer Beruf ist, aber was ich bei Profisportlern durchaus beeindruckend finde, also wie groß die intrinsische Motivation zur Bewegung ist. Also als jemand, der aufgewachsen ist und sich immer bewegt hat, also wirklich immer, ich kenne mich nur sinngemäß in Bewegung, sage ich mal. Und klar, irgendwann kam das Berufsleben dazu und so weiter. Man hat sich sicherlich weniger bewegt als noch im jugendlichen Alter, wo man irgendwie 5-mal die Woche zum Training gegangen ist. Aber das ist noch oft so, dass ich denke, wenn ich auch so einen Trainingsplan schreibe, dass ich es schon krass finde, wenn da so 35 Stunden draufstehen, dass die das alle gut hinkriegen oder nicht hinkriegen, ist ja schon der falsche Begriff, sondern dass die so viel intrinsische Motivation haben, dass auch bei widrigeren Bedingungen, so muss man es ja sagen, also es ist ja nicht alles nur immer, ne, ist ja nicht so, wie es bei Instagram dargestellt wird, dass immer nur überall die Sonne scheint und immer nur überall tolles Wetter ist.
Ach, ist das nicht so?
Nee, ach so. Und alles nur kurz und so. Also wenn man in Salzburg wohnt, dann hat man ungefähr so viel Regen wie in Hamburg. Und da denke ich immer, boah, krass, das finde ich durchaus sehr beeindruckend, dass da so viel intrinsische Motivation vorhanden ist, um, ne, bei aller Schönheit der Bewegung, sage ich mal, aber es kostet ja schon auch. Man muss ja erstmal diese Ruhe haben, um sich bewegen zu können, um sich auch anstrengen zu können. Und eine körperliche Anstrengung ist ja schon nochmal irgendwas, was, so finde ich immer, das erfordert ja auch eine gewisse Gelassenheit ist das falsche Wort, aber dafür muss ich ja auch ein bisschen mich darauf konzentrieren können. Vielleicht, naja, das ist falsch.
Ja, also man, intrinsische Motivation ist ja auch, dass man irgendwie so einen inneren Antreiber hat. Irgendwie so ein Gefühl, kann vielleicht sogar ein Ziel sein und sowas. Und das kann das eigene Körperempfinden sein, dass sich gut anfühlt durch wirklich Top-Fitness-Zustand und so. Das kann dann wieder so eine Visualisierung von der Ziellinie sein und sowas.
Ja.
Was ich immer ein bisschen weit weg finde.
Dadurch, dass es ja intrinsisch ist, passiert es ja auch einfach, ne? Also es ist ja nicht so, dass es das gleiche Spiel. Nicht jeder Profisportler steigt morgens aufs Rad und denkt sich, die Ziellinie in 6 Monaten.
Nee.
Deswegen steige ich heute aufs Rad. Nee. Sondern die steigen aufs Rad, weil die aufs Rad steigen wollen erstmal.
Aber was könnte es denn sein, was da so die Motivation ist?
Ich glaube, dass das ganz viel, also du, das ist, na, ich weiß gar nicht, ob es Persönlichkeit ist, aber das, also klar, natürlich im Entferntesten, aber du musst auch dafür geschaffen sein, so wie auf jede andere Sache auch, dass du Lust darauf hast, das kontinuierlich jeden Tag, den ganzen Tag über auch zu tun. Also auch wenn du dich, du dich nicht bewegst, bist du ja. Profisportler in irgendeiner Form. Und das finde ich beeindruckend, wenn jetzt, ich mache mal ein anderes Beispiel, wenn ich ein Hobbysportler bin, auch das, aber auf einer anderen Ebene, beeindruckt mich immer sehr, wenn man es schaffen kann, neben einem normalen Beruf und neben familiären Verpflichtungen und so weiter, es immer noch hinzubekommen, irgendwie, ja, auf jeden Fall, also jetzt hätte ich bald gesagt semi-professionell, aber im Vergleich zu anderen Sportarten ist das ja im Triathlon und Radsport fast schon so. Ne? Also wenn du jetzt 10-12 Stunden die Woche trainierst, das ist ja ein wahnsinniger Aufriss. Also das ist ja unglaublich viel Trainingszeit. Und du raffst dich dazu auf, neben all den anderen Verpflichtungen. Dann kann ich mir aber immer noch denken, okay, das ist auch eine Form der Abwechslung. Da kommen ja auch gewisse Punkte zusammen. Ne? Du hast auf der einen Seite ein Arbeitsleben, du hast ein Familienleben und das ist vielleicht einfach deine Form der Me-Time, würde man möglicherweise in Neudeutsch sagen, dass du jetzt trainierst und dir das gut tut und dass das super ist.
Und natürlich auch so der Entspannung. Dann, klar. Und ich würde auch immer wieder so den Punkt nehmen, nach dem Sport ist man dann einfach auch, ist wieder Kopf leer und kopffrei. Und ich glaube schon, dass das auch für viele eine Motivation ist.
Ja.
Eben dann auch, ne, wenn sie zu wenig Sport machen oder zu wenig trainieren, dass sie merken, okay, da fehlt was und dann geht der Fokus dann wieder genau dahin und nach dem Sport bin ich einfach gelassener.
Genau. So, ja. Und dann auch alles, was dazu gehört. Also der Ehrgeiz, irgendwas zu schaffen. Ob das eine Trainingswoche ist, eine Vorbereitung auf den Wettkampf, der Wettkampf selber und so weiter. Da kann ich mir das über die Abwechslung auch noch gut erklären. Im Profisport muss ich echt sagen, das finde ich schon sehr, also ne, wie gesagt, das andere finde ich auch sehr beeindruckend, aber da beeindruckt mich das auf anderer Ebene, weil ich das auch selber nicht kenne. Also ich bin nie in der Situation gewesen, ernsthaft mal Profisportler zu sein und mein ganzes Leben erstmal nach diesem Sport auszurichten. Wie gesagt, als Jugendlicher theoretisch, aber nicht als Erwachsener und das finde ich cool und das ist, ich glaube aber da, das ist auch einer, also das kann auch nicht jeder, dafür muss man irgendwie gemacht sein und dafür.
Ja, und dann sind die Profisportler, die wirklich das über Jahre machen und da ganz oben sind, die sind wahrscheinlich dafür gemacht.
Auf jeden Fall.
So, ne, nicht nur körperlich, sondern auch mental, psychisch, dass sie sich da immer wieder ransetzen können und das ist uns eigentlich auch nicht hinterfragt wird.
Ja.
Oder nicht gezweifelt wird, sondern einfach das wird durchgezogen. Das ist der Ehrgeiz.
Ja.
Auch als, ne, oder also ne, jetzt wieder so ein bisschen persönlichkeitsspezifisch, der eine ist halt ein bisschen leistungsmotivierter und der andere ist vielleicht ein bisschen dominanzorientierter, dass der sich da durchbeißt und ne, sogar im Training seine Mitstreiter da, wie ich sag mal, bezwingen will und sowas.
Ja.
Und aber so die Zielorientierung, ne, die Motivation, intrinsisch und der Bock, da dran zu bleiben, das ist schon was Spezielles. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch, wenn wir jetzt so Profisportler, die so, ich sag mal, ne, ehrgeizig sind, dranbleiben, intrinsisch motiviert und so, dann gibt's ja aber auch im Berufsleben, gibt's ja ähnliche Situationen, wo man auch sagen würde, der ist da so drin und verbissen und macht da weiter und so, und das sind ja letztendlich ähnliche mentale Prozesse.
Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Also, kenne ich selber auch.
Ja.
Und, deswegen würde ich es unterschreiben vom Grundprinzip. Ist aber der große Unterschied, ob ich mich kognitiv, mental, geistig, gedanklich motivieren muss oder das auch noch körperlich quasi spüre. Was aber ja auch ein Vorteil sein kann. Also es kann auch toll sein.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass die die Profisportler, dass die dann sagen würden, oh, das, ne, den ganzen Tag am Rechner sitzen. Das könnte ich nicht.
Ja, das ist
sich die ganze Zeit kognitiv damit zu beschäftigen also, und ja. Ich sag mal, da rumzudenken und so, dann ja. Ist doch ne, geil, ne, sich auszuleben und
also ja. Dazu ich bin schon oft gefragt worden, wie ich die Sportler denn motiviere. Also einfach so als pauschale Journalistenfrage. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Profisportler zu irgendwas motivieren müssen. Ja. Also ich kann mich nicht an eine Situation erinnern. Es gibt sicherlich genügend andere Situationen, wo auf mentaler Ebene man irgendwie versucht zu helfen oder zu coachen, dass irgendwas passiert. Aber mangelnde Motivation hat es garantiert noch nie gegeben. Gleichzeitig das, was du sagst, wenn man dann mal, weiß ich nicht, ein Gespräch an einem Montagnachmittag führt, wenn heute Ruhetag war auf dem Profitrainingsplan und derjenige dann sagt, boah, ich muss heute 3 Stunden am Rechner sitzen und musste Buchhaltung machen, dann setze ich da jedes Mal und denke so, ja, alles klar, gut, wenn ich das jetzt gerade angestrengt hat, dann ist es interessant zu sehen, wie der Unterschied ist. Ne? Also das hätte ich jetzt auch dann gesagt, ja, das mache ich jeden Tag 3-mal die 3 Stunden, also nicht nur Buchhaltung, aber das ist natürlich das normale Pensum, irgendwie 9 bis 12 Stunden zu arbeiten und das strengt mich jetzt dann nicht an. Also da bin ich noch nie rausgegangen abends und habe gedacht, oh Gott, heute war aber ein langer Tag mit den 3 Stunden hier am Schreibtisch. Also das ist ja wie Urlaub.
Nee, cool. Ich war gerade noch bei dem Thema, dass du gesagt hast, dass du deine Sportler da nicht motivieren musst. Und ich bin nochmal so die Brücke zurückgegangen. Was dann ist, wenn man dann mit den Sportlern vielleicht spricht, wenn es mal nicht so funktioniert, da geht es wieder um Akzeptanz. So, und wenn eine gute Akzeptanz ist, dann entsteht wahrscheinlich automatisch Motivation.
Ja, und davon haben die ganz viel. Und ich
Akzeptanz oder Motivation?
Nee, Motivation und
Akzeptanz ist immer die Kunst. Ja. So, das alles richtig gut zu akzeptieren und wenn es mal der dritte Platz ist und was auch immer oder wenn der Reifen platzt. So, ja. Da richtig gut in die Akzeptanz reinzukommen, das ist dann läuft's. Dann läuft's auch mit der Motivation.
Ja.
Wenn man gut akzeptiert hat.
Ja. Ich habe noch ein klassisches Beispiel für vermutlich eine Situation, aber das sagst du mir jetzt gleich, wo Akzeptanz irgendwie wichtig ist. Das ist so der klassische Verletzungs- und Krankheitsfall. Ja. Also egal in welchem Ausmaß, aber ich nehme jetzt mal, da glaube ich, kann sich jeder Hörer ja mit identifizieren, die klassische Erkältung. Also man hört es vielleicht auch irgendwie, es ist jetzt auch gar nicht so wild, aber heute wäre so ein Tag, da würde ich jetzt keinen Sport machen, die Nase ist zu. Oder zumindest ein bisschen und ich wüsste, besser mal nicht. Und das, wie gesagt, das kennt ja jeder, dass man mal morgens aufwacht mit Halskratzen oder irgendwie, wie gesagt, einfach des klassischen Schnupfens.
Schöner Genitiv, Entschuldigung.
Des klassischen Schnupfens.
Des klassischen Schnupfens, ja. Finde ich schön. Ja.
Eigentlich ja die Situation, wo es genau das braucht, oder? Also wo ich jetzt denken würde, da braucht es auch keine Aber und irgendwas, sondern ich werde diese Situation genauso akzeptieren oder ich müsste die, jetzt schon wieder müssen dabei, aber da brauche ich die passende Akzeptanz, um sagen zu können, hey, das geht jetzt einfach nicht, da muss ich jetzt einfach mal irgendwie
mich und dann auch abfinden. Wieder, genau, mit abfinden auch, dass der Körper ja was meldet.
Ja.
Der meldet, also ich würde eigentlich mit einem bisschen kleinen Schnupfen oder Halskratzen, würde ich mal sagen, der Körper ist einfach gerade ein bisschen überfordert mit irgendwas.
Ja.
Und also ne, biologisch, das Immunsystem ist gerade nicht so auf der Höhe, dass er die Viren hat bekämpfen können gut, sondern also dann geht es natürlich auch wieder um Akzeptanz, dass der Körper gerade mal sagt, komm, jetzt machen wir mal eine Pause.
Ja.
Und wenn es zu häufig ist, ist es natürlich blöd, aber es nützt nichts. Dann geht es auch darum zu sagen, okay, der Körper braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Pause oder irgendwas anderes sitzt vielleicht quer. So.
Und da denke ich auch oft, um das noch zu untermauern, also der klassische Fall für hier, ich habe Kleinkinder, die gehen in die Kita, in die Schule, wo man ja auch, also bei einer normalen Erkältung, wenn die einen Profisportler hat als Beispiel, dann frage ich, woher kommt das? Also jetzt in ganz vorsichtiger Form einfach, hast du das Gefühl gehabt, dass du überlastet gewesen bist? Wie auch immer, oder, weiß ich nicht, bist du einfach irgendwie bei der 4-Stunden-Ausfahrt in irgendein ordentliches Regenloch gekommen und so weiter und hast dich einfach verkühlt und jetzt kommt irgendwie ein kleiner Schnupfen und wir wissen alle, der ist in 2 Tagen auch wieder weg, gar kein Problem. Und da ist es ja relativ einfach, weil das hast du alles irgendwie auch, ich will nicht sagen selber in der Hand, aber das ist mal relativ leicht begründbar und da gibt's jetzt nicht so unendlich viele externe Faktoren, die dazu führen. Wenn du jetzt die klassischen Kita-Kinder zu Hause hast, ja, dann bist du dem Kita-Virus, sag ich mal, in irgendeiner Form ausgesetzt und dann kannst du da auch nichts gegen machen. Und ich habe oft so die Situation, dass genau die Leute das schreiben, also die haben dann zwei kleine Kinder, die verfolgen aber gleichzeitig einen Trainingsplan vielleicht sogar. Und da habe ich immer auch das Gefühl, dass das sich durchaus beißt, weil das ist quasi wie ein Aber. Also im Sinne von, du brauchst jetzt diese Akzeptanz, dass wegen mir auch wieder eine Erkältung da ist und du dich vielleicht sogar zum dritten Mal in den letzten 3 Monaten irgendwo bei den Lütten angesteckt hast. Was jetzt aber nicht hilft, ist auf den Trainingsplan zu gucken und dann festzustellen, oh Gott, jetzt habe ich heute wieder 2 Einheiten verpasst, die nächste ist da morgen früh drin. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen können oder überhaupt. Und da ist immer so der erste Punkt, den ich sage, so hey, nimm das so hin und streich da alles raus, was da steht. Auch hier in advance, wie sagt man, in Vorausschau, was die nächsten 5 Tage da drin steht, weil das ist alles egal. Das spielt jetzt, das beißt sich, wenn du das miteinander kombinieren willst, eine Akzeptanz und dann gleichzeitig einen Plan, den du machen sollst. Das wäre ja wieder wie, ich akzeptiere heute, dass es so ist, aber für morgen gilt der Trainingsplan und für übermorgen auch und für übermorgen auch.
Ja. Und bastelst du dann auch Puffer in sowas rein? Ich meine, wenn du jetzt einen Athleten hast, wo du weißt, okay, der hat 2 Kinder in der Kita und hat einen ambitionierten Trainingsplan, rein theoretisch könnte man ja dann drüber nachdenken, einen kleinen Puffer einzubauen und zu sagen, okay, alles, was dann on top kommt, was möglich ist, ist super, genau. Aber erstmal ein bisschen runterfahren.
So. Das ist dann immer passiert, gerade bei dem Power-and-Pace-Projekt, wo das natürlich Leute sind, die verfolgen dann einen quasi Standard-Trainingsplan, mit denen hast du natürlich nicht einzeln Kontakt und führst dann jetzt morgens einmal kurz das Coaching-Mental-Coaching-Gespräch, was es zu tun gilt. Das ist natürlich in einem Individual-Coaching viel, viel einfacher, ja. Also das ist ja jetzt nochmal kurz der Blick auf den Profisport, da passiert es natürlich auch. Und auch da geht's um die Akzeptanz der Erkältung oder des Coronaviruses oder was auch immer dann alles so kommt. Das Erste, was ich immer mache, ist den Trainingsplan rauslöschen, um nicht einen zusätzlichen Druck zu haben, an den du vielleicht sogar noch erinnert wirst, weil du irgendeine Push-Benachrichtigung bekommst, weil du ja morgen früh wieder dies und das und jenes machen sollst, um einfach keinen Druck aufzubauen. Und was du sagst mit dem Puffer ist immer so, vielleicht auch ein mentales Puffer, als dass ich immer erkläre, es ist so, wie es ist. Also erstmal wirst du es wirklich nicht ändern können. Das muss man einfach so sagen. Die Akzeptanz ist also genau richtig da, wo sie ist. Und dann sage ich auch ganz oft, das liegt jetzt vielleicht wegen mir auch ein bisschen am Persönlichkeitstypus, aber ich erkläre auch immer ganz kurz nochmal das Rauszoomen und das große Ganze. Wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest, und du startest deine Vorbereitung grundsolide irgendwann im November, Dezember, sage ich einfach mal. Und das Rennen ist im Juli. Dann ist das eine Vorbereitungszeit von, weiß ich nicht, 8-9 Monaten teilweise. Wenn du in dieser Zeit 3-4 Mal eine Woche krank bist, ja, dann ist das überhaupt nicht wild. Ja. Also dann ist das, jeder zweite Monat fällt eine Woche aus. Wenn du das sachlich prozentual sehen würdest, ist das ein niedriger, einstelliger Prozentbereich. Ja.
Und also dieses Rauszoomen und den ganzen Zeitstrahl sehen, macht natürlich Sinn, um da so eine Objektivität reinzubekommen. Und dann subjektiv ist derjenige aber natürlich in der Woche auch so ein bisschen down.
Klar.
Hat die Erkältung und ärgert sich und will doch eigentlich was anderes machen und so. Und so eine Technik des Rauszooms, die nutze ich auch immer gerne. Und dann geht es natürlich auch darum, auch so das Leid in dem Moment des Klienten oder des Athleten zu verstehen und zu pacen und mitzugehen und zu sagen, ja, Mann, ey, natürlich ist es jetzt gerade blöd für dich, aber es hilft ja nichts. Dann, ne, mit der Technik ist dann leichter, aber es hilft ja nichts, hoffe ich dann in die Akzeptanz reinzukommen. Ich dachte gerade eben noch an so eine andere Richtung, dass wir gucken ja gerade auf, ich sag mal, objektive Kriterien für eine Erkältung zum Beispiel. Und okay, da, ne, wie hast du gesagt, das Regenloch oder da sind die Kinder in der Kita und sowas. Und dann gibt's vielleicht auch Phasen im Leben, wo man das gar nicht so ganz genau eruiert. Man ist jetzt zum 3. Mal in 4 Monaten kränklich und irgendwas zieht an einem. Und man kann es vielleicht gar nicht so objektiv oder körperlich oder mit Nachbarskindern erklären. Und dann geht's natürlich auch wieder darum, irgendwelche Gründe zu finden, die vielleicht nicht so ganz auf der Hand liegen. das Gegenteil, wenn man keine Gründe findet, ist ja, dass man eher, dass man wieder ins Hadern kommt. Entschuldigung.
Voll. Das verstärkt ja.
So was, woran liegt's denn eigentlich?
Ja.
Was ist denn eigentlich los mit mir? Warum, ne?
Ja, ganz klar.
Ich drück's mal so aus, diese Fragen, die dann noch keine Antwort finden, die können auch ganz schön Stress machen und die können auch das Immunsystem dann letztendlich wieder schwächen.
Total.
Eine Frage, die keine Antwort hat, macht Stress. So finde ich mal ein ganz, 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 ganz wichtiges Ding. Warum ist das so?
Ja.
So, macht Stress. Ich erinnere mich immer an eine Klientin, die hatte ich auch schon ein paar Jahre her und die hatte irgendwie eine schwierige Geburt ihres Kindes, eine Frühgeburt und sowas. Und die war da, die hat damit gehadert mit der Geburt und hat sich so ein bisschen, Schuld gemacht und so. Und die ist zu mir gekommen und dieses Schuldthema hatte sie gar nicht so präsent. Welches Thema bei ihr war, die war die ganze Zeit erkältet. Das Kind war so 1-2, passt, war in der Kita und so und meinte, sie bekam die Erkältung nicht los. Und als wir dann so, ich sag mal, diese Schuldthematik, die sie hatte, ganz spezifisch, aufgedeckt haben, war die nicht mehr krank. Fand ich total spannend. Und ich habe die dann immer wieder nochmal gesehen, bestimmt 2 Jahre lang und vielleicht sogar länger. Und die hatte keine Erkältungsproblematik mehr.
Ja.
Und das fand ich für mich so ganz einleuchtend, habe ich eine Menge daraus gelernt, dass es neben diesen objektiven biologischen Faktoren, wie die Hose war zu kurz, dann auch irgendwelche mentalen Blockaden, emotionalen Blockaden geben kann. Und jetzt einfach ausgedrückt, die machen halt Stress.
Ja.
Die verursachen Stress im Organismus und das kann das Immunsystem einfach schwächen.
Du hast mir mal ein total gutes Beispiel gebracht, wo ich das so, also wo ich beim Immunsystem selber immer noch, das für mich schon weit weg, dass ich den, also ich verstehe das total, was du meinst. Da fand ich es am Anfang schwierig, den Zusammenhang selber zu verstehen, wo ich das aber super nachvollziehen konnte. Das Beispiel hast du mal gebracht und dann ist mir das erst so richtig eingeleuchtet, war Muskeltonus, also die klassische Muskelverletzung. Und du hast jetzt, ich meine, kommt im Triathlon nicht häufig vor, aber wenn du es jetzt auf einen Fußball oder auf Spielsportarten beziehst und dann der klassische leichte Muskelfaserriss so ungefähr. Und das hast du auch mal passend erklärt, wie dann so natürlich eine gewisse mentale Belastung oder ein mentaler Stress garantiert, das kennt ja jeder, irgendeine Form von Tonus erzeugt. Also egal, ob das jetzt ein Muskeltonus ist, ein gefühlter Tonus oder wie auch immer.
Oder die Schultern gehen hoch bei Stress.
Ganz klar, ja. Oder der Kiefer spannt sich an,
ja.
Ist immer der Klassiker. Das merke ich, wenn ich am Schreibtisch sitze und manchmal zu viel Stresssituation habe, dann sitze ich da irgendwann und denke so, okay, alles klar, lass mal locker.
Kiefer entspannen.
Weil ich beiß mir gerade richtig hier auf die Backenzähne. Ne? Und das muss schon fast wehtun, dass ich das merke. Aber das ist immer der Moment, wo ich dann merke, krass, was diese vermeintliche mentale Anspannung gerade auch körperlich mit sich bringt.
Na klar. Und auch Energie kostet so,
absolut,
ne?
Absolut. Also ich traue mich nicht, zu Hansi Friedl hinzugehen, ist ein guter Freund von mir, der auch gerne viel Kiefer behandelt quasi. Und wo ich genau weiß, das tut schon bei Leuten weh, die das oft behandelt bekommen. Ich will nicht wissen, wie das bei mir wäre. Wirklich, habe ich ganz große Angst vor, weil ich glaube, das ist...
Ich hab mir mal den Zungenboden behandeln lassen.
So.
Das war großartig. Das hat ganz schön wehgetan. Aber beim zweiten Mal konnte ich loslassen und dann war es großartig.
Ich wollte gerade sagen, das hat auch viel mit Loslassen und so weiter zu tun und nicht gegenarbeiten und sowas. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, also das als nur Bestärkung.
Vielleicht nochmal, weil du gerade so warst bei Fußballspielern, diejenigen, die sich dann vermehrt Stress machen und vielleicht auch dann so im sozialen Kontext sich Stress machen, ich muss jetzt gut spielen, nicht, dass mein Trainer meine Unsicherheit merkt und sowas, dann kann das einen wahnsinnigen Stress auslösen, der sich natürlich dann auch muskulär zeigt.
Ja.
Und auch zu Muskelverletzungen dann führen können, wenn der Tonus zu häufig zu hoch ist.
Ja.
So. Deswegen ist ja Regeneration oder dann in dem Sinne Entspannung, das Loslassen, immens wichtig.
Ja.
Und also auch wieder dann so ganz banal, der Muskel wächst halt nicht im Training, sondern er wächst in der Regeneration.
Ja.
Also es ist auch so ein ganz, 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 ganz einfaches Beispiel. Und wenn die Regeneration halt immer auch noch mit Anspannung verbunden ist, dann kann der Muskel eigentlich gar nicht so, ich weiß nicht, ne, sportwissenschaftlich kannst du es mir genau erklären, aber kann er vielleicht nicht so gesund wachsen oder nicht so frei.
Absolut.
Sowas, ne, weil er ist halt, irgendwas zieht noch dran.
Ja.
So.
Das ist auch, ich kann das gar nicht mal, ich will gar nicht sagen, dass ich das sportwissenschaftlich belegen kann. Natürlich kann man jetzt, könnte man jetzt da einsteigen und physiologisch erklären, wie Adaptation und so weiter abläuft und so weiter.
Bitte nicht jetzt.
Genau, das machen wir jetzt.
Das ist ja Mental-Coaching-Special.
Das machen wir an anderer Stelle. Aber was ich schon oft gemerkt habe, ist, dass gerade so, wenn ich an frühere Zeiten denke mit Hobbysportlern, Altersklassenathleten, dass die ein gewisses Trainingspensum hatten. Und immer wenn du ein gewisses Trainingspensum auferlegst, dann erwartest du, dass eine gewisse Anpassung passiert. Also du hast so aus dem Erfahrungsschatz heraus, weißt du dann, die sollten sich für gewöhnlich so und so entwickeln. Das aber bei den Leuten, die nebenher eine große Anspannung hatten durch zum Beispiel ein sehr intensives Berufsleben, diese körperliche Anpassung gar nicht so stattgefunden hat.
Mhm.
Also dass du wirklich gedacht hast, ich hab ein ganz konkretes Beispiel vor Augen, wirklich, das weiß ich noch und das fand ich damals sehr faszinierend. Jemand, der Unternehmer war, sehr viel, sehr stressig, mit sehr großer Verantwortung gearbeitet hat, sich gleichzeitig Triathlon gemacht hat und sich auf das Klassische vorbereiten wollte. Eine Hawaii-Quali, es musste also auch gut und schnell sein. Und er hat, sag ich mal, auf dem Papier alles dafür getan, was er tun konnte, um Arbeit und Training zu vereinbaren. Aber halt eben nicht Regeneration.
Mhm.
Und die Zeit zur Anpassung am Ende des Tages. Also Anpassung und Regeneration sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Es braucht erst die Regeneration, um dann auch die Anpassung zu haben, so ein Stück weit. Und da erinnere ich mich noch wie heute dran, der hat dann irgendwann von einem Jahr aufs andere nicht aufgehört zu arbeiten, aber dann hat es Veränderungen gegeben, weswegen er viel weniger arbeiten musste. Und mich gefragt hat, wie er jetzt diese Mehrzeit für mehr Training nutzen kann. Und ich gedacht habe, ich sag's mal sinngemäß, von den 10 Stunden, die der mehr Zeit hat in der Woche, plane ich 2 Stunden fürs Training ein wegen mir, aber die anderen 8 für Schlafen, Mittagsschlaf, nachts länger schlafen und so weiter und so fort. Und der hat am Ende des Tages, also es ist anekdotische Evidenz, ne, aber wirklich nicht mehr trainiert, aber der hat sich viel besser angepasst.
Ja.
Da war so viel freier, der ist so stärker geworden, also so leistungsstärker geworden, durch diese mehr Ruhe, mehr Zeit, mehr Regeneration, mehr Anpassungsmöglichkeit. Das war Wahnsinn. Und ich weiß, jetzt sage ich das, was du sonst immer sagst, das klingt schon fast spirituell. Weil jetzt natürlich gerade das, was wir im Triathlon oder im Radsport oder im Laufsport immer suchen, wir können es jetzt nicht greifbar machen. Wir können jetzt nicht, also schon eigentlich, aber wir gehen jetzt nicht hin und suchen nach der offensichtlichen Metrik, die sagt, heute ist deine Anpassungsmöglichkeit bei 100%. Die Metrik Anpassungsmöglichkeit, die gibt es in der Hinsicht.
Na klar, ja, weil die ist mit zu vielen Parametern
verbunden. Absolut, ganz klar. Ja. Aber, und das, da werde ich nicht müde, das manchmal auch zu predigen fast schon, es gibt zumindest die Möglichkeit, dass du sagen kannst, hey, Schlafdauer, Schlafverhalten, Erholungsfähigkeit, hohe Herzfrequenz, Herzratenvariabilität und so weiter. Alles Faktoren, die am Ende ein Zeichen sind für deine Form der Regeneration und also demnach auch für deine Anpassungsfähigkeit.
Ja klar, und also letztendlich physiologische Komponenten und dann gleichzeitig auch psychologische Komponenten.
Und das eine bedingt das andere.
Psychologische Komponenten in dem Sinne, dass wir mit dem Mentalen, mit der Psyche ja genau sowas dann regulieren können. Erstmal über Atmung bekommt man dann auch Stück für Stück, wenn man es ein bisschen übt, auch den Puls runter.
Zum Beispiel.
So, ne? Und wenn der Stress zu hoch ist, dann geht es natürlich darum, in Regeneration, in Pause, in Entspannung, ne? Ich finde immer Entspannung, so, der hört die Spannung auf einfach. Da geht die Spannung weg, da wird die weniger, so. Und dann, das mentale Ziel ist dann ja, das Loslassen. Okay, ich lasse jetzt mal davon los, jetzt noch wirklich trainieren zu müssen und da weiter dran zu sein und viel hilft viel, sondern ich gehe jetzt mal, weg davon. Und lass wirklich los. Und dann geht's ja ne, mehr ins Mentale und vielleicht auch gar nicht dann so zielorientiert. Ich lasse jetzt los, damit der Muskel wächst oder mit, sondern einfach erstmal. Ich lasse erstmal los.
Ja. So. Eigentlich ja auch eine schöne Selbstreflexion, sich das vor Augen zu führen, oder? Also dass man sich immer mal wieder überlegt, so wie wir es eben hier vor dem Podcast gemacht haben, wo ich auch zu mir selber gesagt habe oder selber für mich dachte, ich muss, nee, das ist schon falsch. ich brauche einen gewissen Grad der Entspannung, um in dieses Gespräch zu gehen. Weil ich kann jetzt hier nicht angespannt sitzen, die Hände ballen, meinen Kiefer anspannen und die ganze Zeit so reden.
Und dann haben wir erstmal eine kleine Atemübung gemacht.
Genau, total.
Und das unter Männern, das war wunderschön.
Das hat super funktioniert. Und hat dazu geführt, dass ich jetzt hier deutlich entspannter sitze, als ich es eben noch hatte. Und wenn ich das rückblickend mit meinem Morgen vergleiche, da habe ich eine Menge Akzeptanz gebraucht, um damit zurechtzukommen, dass ich mich nicht über jede Kleinigkeit hier heute unendlich aufrege, weil der Morgen hätte es verdient gehabt. Und das hat sehr gut funktioniert, also für eine Entspannung zu sorgen dann. Und es war sehr einfach, ehrlich gesagt. Also das war eine Geschichte, die hat jetzt nicht viel gebraucht, außer in Ruhe nochmal einen Kaffee trinken. Den habe ich getrunken, bevor du gekommen bist. Dann haben wir uns einen Tee gemacht, haben ein bisschen Atemtherapie gemacht. Oder Therapie ist falsch, Atemübung gemacht und dann war gut.
Ja. Bevor wir jetzt zu sehr wieder in Coaching deiner Person reingehen. Ich habe ja auch immer wieder meine Themen und habe mich auch sehr schön reguliert, dadurch, dass ich heute mit meinem Fahrrad 30 Minuten hier schön nass geschwitzt angekommen bin.
Fantastisch.
Fand ich großartig. Ich habe richtig gemerkt, so dass ich während des Radfahrens mehr und mehr losließ und mich mehr und mehr auch darüber auch hier so richtig einlassen konnte. Dann kam noch der Kamillentee.
Ja, eines der großen Nachteile beim Homeoffice, sage ich immer wieder, wusste ich früher immer sehr zu schätzen, als ich noch so einen normalen Job hatte, wo ich morgens zur Arbeit gefahren bin und abends wieder zurück. Und je nachdem, also klar, hängt natürlich immer vom Arbeitsweg ab, aber weiß ich auch, dass ich da bedeutend viel entspannter gewesen bin, weil ich wusste, ich werde jetzt mal eine halbe Stunde noch Rad fahren. Und hinzu kam die vermeintliche Akzeptanz, wie mir jetzt gerade auffällt. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt Rad zu fahren. Ich kann jetzt nicht irgendwie, das Auto ist nicht da. Ja, ich muss jetzt bei Wind und Wetter Rad fahren. Aber das war immer gut, unterm Strich. Ja. Das hat immer geholfen. Und das fand ich total klasse. Und das ist heute was, wo ich sagen würde, im Moment passiert das sehr selten oder es hat sich so eingeschlichen, dass das selten vorkommt. Wird sich irgendwann auch wieder ändern, sehr in absehbarer Zeit. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Mhm. Also ich verbinde da echt ganz viel Positives mit diesem so mit dem Fahrrad 20 Minuten durch die Gegend gondeln und irgendwie, was weiß ich, vielleicht durch die Stadt zu fahren oder sich irgendwas anzugucken, so auch gar nicht mal geplant oder einen Podcast zu hören oder irgendwas.
Ich fand den einen Satz ganz schön von dir, dass du gesagt hast, der so irgendwie, der muss jetzt durch und das Radfahren ist immer gut oder sowas.
Ja.
Na, das ist für mich auch, wenn ich mich dann, wenn ich Motivation brauche für das nächsten Tag laufen, dann ist so ein Satz, der sich bei mir auch so gezeigt hat, ist so, nach dem Laufen ist immer gut.
Ja.
Also es hat sich immer gelohnt. Und auch wenn ich mal, ne, wenn mein Körper ein bisschen zu sehr zwickt und ich danach merke, so, oh, es war ein bisschen anstrengend, vielleicht hätte ich doch mal Pause machen können oder sollen oder sowas, das habe ich ganz selten. Und dennoch irgendwie komme ich immer dann wieder zum Gefühl, so, ey, dann, also nach dem Laufen ist immer gut. Immer richtig.
Kann ich nicht auch sogar auch das passiert doch häufig, oder das zumindest das, wo mir gerade auffällt, dass ich das hin und wieder versuche zu vermitteln, unbewusst, auch die Akzeptanz zu haben, dass selbst wenn es heute im Laufen nicht so läuft, wie das vielleicht auf dem Trainingsplan gestanden hat oder so, dass man da immer noch eine ganz tolle Stunde rausmachen kann, indem man nur einfach akzeptiert, dass vielleicht der vorgegebene Plan jetzt nicht die Lösung ist, sondern man sagt, hey, aus welchen Gründen auch immer, ich fühle mich müde, ich habe keine Motivation, um jetzt irgendwie was Intensives und was richtig Durchgetaktetes oder wie auch immer zu laufen.
Ja, einfach ein bisschen langsamer.
Und genau, ja.
Ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger.
Ganz
bei
klar.
Mir ist es so, ich mache ein bisschen mehr Stretching dann. Ich merke so, der Körper, der ist halt ein bisschen, der ist, ich weiß gar nicht, so das Gefühl ist ein bisschen steifer einfach.
Ja.
Ich glaube, manchmal ist mein Körper ein bisschen steifer und dann merke ich einfach, das Laufen, das ist es jetzt nicht. Und dann aber in die Akzeptanz reinzugehen.
Ja.
Eben nicht zu sagen, okay, den Körper kriege ich schon klein, da muss ich jetzt durch.
Ja.
Sondern dann sagen, okay, das ist jetzt so. Ich mache ein bisschen langsamer, dann lasse ich mich jetzt halt überholen von den anderen. Und sorg auch dafür, dass ich wieder ein besseres Gefühl reinkomme.
Ja.
Weil das Ärgern ist nicht das bessere Gefühl. Ganz sicher nicht.
Ja. Und ich glaube, das ist was häufig vorkommen darf. Also, dass man die Akzeptanz hat, dass es eben gerade mal nicht alles so perfekt läuft. Wir müssen, also sorry, wenn ich mich heute so viel auf den Plan beziehe, aber das ist immer so meine Relation für irgendwas, was so komisch feststehend ist. Aber eine Planung heißt ja immer, dass man das auch gemacht hat, ohne schon vorauszusehen, wir sind alle keine Hellseher, wie es demjenigen an dem Tag geht. Das heißt, man hat sich einen Plan gemacht und hat sich gedacht, so sieht der aus, wenn alles glatt läuft und alles normal ist. Und es läuft ja nie irgendwie, also, oder zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, immer alles glatt. Es gibt immer Situationen, wo man mal schlecht geschlafen hat, wo einen irgendwas geärgert hat, wo einen was gestresst hat, wie auch immer, wo vielleicht das Wetter so ist, dass man sagt, boah, nee, ey, jetzt hier auch noch irgendwelche, was weiß ich, Intensitäten zu machen oder lang zu laufen oder keine Ahnung, taugt mir einfach nicht. Und da habe ich irgendwie gerade gedacht, boah, das passiert echt, das darf häufig passieren, dass man diese Akzeptanz haben kann und sagen kann, ich finde mich total einfach damit ab gerade, dass das nicht so läuft, wie es soll. Und es ist total okay, dass es so ist.
Ja. Was du da machst, ist eine Systeminteraktion. Nämlich, dass du wegkommst von dem klaren, strukturierten, so stufenweisen Plan, mhm, hin zu, ja, ich würde sagen, eigentlich dann auch so vielleicht so eine Vision. Ach, da hinten, da soll dann das Ergebnis landen in, was weiß ich, 6, 8 Monaten und sowas. Und dass man so ein bisschen rauszoomt und eben nicht mehr so klack, 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 das muss jetzt genauso sein, sondern das große Ganze betrachtet. Und ich finde dieses, den Ausdruck Vision, das ist dann mehr so ein Gefühl. Man spürt so ein bisschen in die Zukunft. Ne? Die Zukunft kennen und wissen können wir nicht. Und dann kann man so eine Ahnung haben von dem. Das ist, ja, wenn es einigermaßen so passt, dann wird's schon gehen. So.
Ja.
Und dadurch nimmt man sich natürlich auch den Stress.
Mhm.
Wenn man es mal anders betrachtet.
Und ich komme von dem System der Sachlichkeit, ich habe irgendeinen Plan vor mir, in das System des Gefühls, um es mal sehr vereinfacht auszudrücken.
Ja. Ja.
Mhm.
Und auch ins Gefühl, ins System des Vertrauens. So, das wird schon irgendwie. Auch wenn das jetzt nicht alles nach Plan läuft, weil irgendwelche Stressoren da drin sind. Wie zum Beispiel, dann eigentlich wollte ich trainieren, aber jetzt Kind krank und ist zu Hause und was auch immer. Und mein Plan lässt sich nicht so verfolgen. Dann kann man wieder in die Nichtakzeptanz ins Hadern oder so, ey, warte mal, insgesamt soll es doch irgendwo passen. Dann ist es jetzt so. Auch akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und das Kind steht da Nummer 1.
Mhm.
Und nicht das eigene Training.
Mhm. Super gut.
Ich würde es vielleicht noch mit so einem anderen Ausdruck, um es dann auch mehr wieder in Richtung Coaching zu bringen. Es ist auch ein Pacing. Pacing ist letztendlich eine ganz simple Technik, die wahnsinnig effektiv ist, die ich im Coaching nutze. Wenn mir ein Klient was sagt, dass ich erstmal pace, dass ich erstmal mitgehe. Ach so, du hast gerade Stress. Ne, wenn ich sage so, ja, du hast Stress, ja, mach doch so, dann bin ich eigentlich in so einem kleinen Widerstreit. Und was ich mache, ist, dass ich erstmal mitgehe. Ah, okay, erzähl mal, was ist denn los? Was denkst du, woher kommt's und was führt dazu? Und ah, okay, ich will es verstehen. Ah, ja, und dann ist es so und so. Ach, okay, dann ist es so und so. So. Mhm. Und erstmal, ich sag mal, mitschwingen mit dem. Und das Gleiche ist ja auch, ich würde sagen, die gleiche Fähigkeit, die braucht man dann auch, wenn man mit sich selbst mitschwingen könnte, sollte, ein bisschen mehr. Mhm. Der Bürostuhl quietscht. Ach Mist, ich muss irgendwas anders machen. Oder, okay, ja, mich ärgert's jetzt auch gerade. Stimmt, mich ärgert jetzt gerade, dass der Bürostuhl quietscht. Oh, schwinge ich erstmal mit. Warte mal, da ist ein Bürostuhl und der quietscht. Und das ärgert mich jetzt gerade. Okay. Wenn man es so ein paar Mal macht und sich selbst so paced, dann nimmt es einem sofort auch so Wind aus den Segeln. Man merkt, dass das ist es jetzt, was mich gerade ärgert.
Ich mache
mir
das auch bewusst dann, oder? Also pacen würde in dem Fall auch ganz viel damit zu tun haben, dass ich mir selber bewusst mache, oh, das ärgert mich jetzt gerade erstaunlich viel.
Genau. Und das ist ja auch eine Akzeptanz. Das ärgert mich jetzt gerade. Ich akzeptiere das, dass mich das jetzt erstaunlich viel ärgert. So. Oh, und krass. Je mehr man das, genau, dann merkst du schon, oh Gott, da geht sofort die Spannung aus dem Körper, weil du merkst so, warte mal, das ist ja gar nicht nötig. Ich bin da irgendwo in irgendwelchen emotionalen Sphären, da will ich ja gar nicht sein. Ja, ich will doch gar nicht.
Helfen mir auch nicht.
Die helfen nicht, genau. Und ich will mich doch jetzt gar nicht ärgern, dass ich heute das Training nicht gemacht habe.
Ja.
Sondern ich will doch eigentlich mit mir selbst gut sein.
Ja.
So. Und manche Klienten, die wollen vielleicht auch nicht. Oder die vielleicht wollen doch, aber die kriegen es vielleicht nicht so hin, mit sich selbst gut sein. Da muss es immer ein bisschen hart sein, muss man hart an sich rangehen. Und da würde ich schon auch empfehlen, da mal hinzugucken, das auch mal mehr zu akzeptieren, dass man vielleicht jetzt gerade hart mit sich ist und dann doch auch mal so in die Richtung gucken, wie es sich dann auch anfühlt, wenn man mal nicht so hart mit sich ist.
Mhm.
Und wenn es dann okay ist, dass mal das Training jetzt einfach heute nicht gepasst hat.
Ich merke immer total krass, dass so wie wir jetzt, wenn wir hier sitzen, wie viel mehr bewusst mir das wird, wenn man drüber spricht.
Na klar.
Also ich finde das immer mit sich selber, so wie ich jetzt hier gerade sitze, lache ich darüber, weil ich habe gerade gelacht, weil mir bewusst geworden ist, worüber ich mich heute Morgen geärgert habe. Aber wenn ich mal ehrlich zu mir selber bin, habe ich das heute Morgen alles, also Kleinigkeiten, die mich aber so viel geärgert haben, dass ich gedacht habe, meine Fresse, was für eine Scheiße. Und es hat die ersten 3 Stunden meines Tages heute immens beeinflusst und nicht zum Positiven. Und dann habe ich irgendwie gerade gedacht, also sich selber pacen, ich verstehe voll, was du meinst, aber da gehört auch eine Menge zu, sich selber irgendwie gerade mal bewusst zu machen und auch einzugestehen, dass das jetzt,
ja,
dass man sich ärgert, um sich im nächsten Schritt möglicherweise auch einzugestehen, dass man sich über eine Sache ärgert, vielleicht ist es die ja gar nicht wert, dass man sich darüber ärgert.
Ja, und dazwischen ist halt wirklich einfach noch hinzugucken, okay, es ist jetzt einfach gerade mal so, ich ärgere mich jetzt einfach.
Ja.
So, da sind wir wieder bei der Überschrift Akzeptanz.
Ja.
Und mir geht's ja ähnlich. Ich habe auch immer wieder Themen, wo ich dann merke, so, boah, ich möchte es eigentlich anders haben. Ich hätte es gern, ich würde es gern, ne? Dann knirscht es bei mir auch ein bisschen. Und ich brauche meine Mentaltechniken auch jeden Tag. So, und ich lasse mich auch immer wieder mal coachen. Habe ich jetzt Montag, vorgestern. Ja, heute ist Donnerstag, ne? Vor ein paar Tagen. Fand ich total gut. Habe wirklich den ganzen Tag gemerkt, was für eine andere Energie ich auf einmal wieder bekomme. Ja. Allein, dass ich mit jemandem über etwas rede.
Ja.
Finde ich großartig.
Das ist eines der schönsten Komplimente, die ich bekommen kann, wenn jemand mir sagt, dass es nach dem Gespräch besser geht. Also habe ich vor einer Woche oder so eine SMS gekriegt quasi. Und da habe ich richtig gemerkt, wie das selbst einen eher sachlichen Typen durchaus happy machen kann. Das fand ich ganz, ganz toll. Das hat mich total gefreut, weil ich und zugegeben in dem Gespräch nichts anderes gemacht habe, außer zuzuhören. Ich habe da keine besondere Leistung hingelegt in der Hinsicht, sondern einfach nur gedacht, ah cool, wenn das so funktioniert, dann ist es augenscheinlich echt gut. Dann macht uns das beiden sehr viel Spaß. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, schon im Gespräch helfen zu können. Und wenn das bei dem anderen auch noch so ankommt, dass man sagen kann, hey cool, das klappt alles, dann fand ich das sehr charmant. Charmant nicht, sehr schön. Einfach schön.
Ja. Ja, und er ist dann auch gestalterisch. Obwohl du gar nicht so viel gemacht hast. Du hast zugehört. So, ja. Bist mitgegangen.
Ja.
Ich denke die ganze Zeit an so ein schönes Bild, das ich gerne auch mitgebe. Das ist so, vielleicht hatten wir es auch schon mal, es ist so die klassische Postkutsche im Wilden Westen. Und dann stellen wir uns vor, dass der Postkutschen, also im Wilder Westen, ne, schön, lass uns lieber von irgendwelchen Wildwestfilmen aus den 50ern.
Ja.
Diejenigen, die sowas schon mal gesehen haben, die werden sich erinnern.
Die romantische Vorstellung,
dass dann, jetzt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen politisch inkorrekt, weil der Eingeborene in Amerika, der hat dann den Postkutschenlenker abgeschossen mit Pfeil und Bogen und so. Mhm. Und die Postkutsche mit der schönen Bankierstochter oder sowas, die rast auf den Abhang zu mit 6 wilden Gäulen.
Ja.
Und kannst du dir vorstellen?
Ja.
Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass diese Postkutsche mit den 6 wilden Gäulen, dass das eine starke Emotion ist. Wie? Ich ärgere mich gerade über meinen quietschenden Stuhl.
Und ohne Lenker.
Es ist eine wilde Emotion.
Ja.
Ja, so eine Scheiße. Ne? Ich habe dich trainiert oder ne, das ist das Hadern, das ist ein Mann, so ein Mist. Hm. Und wenn man sich dann quasi vorstellt, man würde sich da vorstellen und sagen, halt, Emotionen, jetzt stopp, jetzt mal gut.
Dann wird man überrannt.
Beziehungsweise die Emotion, die geht eh weiter. Jetzt hör doch mal auf mit dieser blöden Emotion.
Ja.
Ja. Mhm. Jetzt höre ich mal auf zu hadern, dass ich jetzt heute nicht trainiert habe. Sowas, ne? Das ist nicht Akzeptanz. Sondern das ist letztendlich das Gegenteil, das ist irgendwie so ein Ankämpfen.
Ja.
Und Ankämpfen gegen Emotionen.
Ja.
Ist schwierig.
Dann ärgere ich mich ja noch, dass das Ankämpfen nicht geklappt hat und so weiter.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Und in dem Sinne wirst du überrollt. Und die Idee ist jetzt, dass der Held im Wilden Westen, dass der, was macht der? Der reitet wahrscheinlich mit.
Mhm.
Der nimmt das Tempo auf dieser wilden Pferde und irgendwann hüpft er vielleicht sogar auf die wilden Gäule und nimmt die Emotion erstmal mit, so ein Mist, ich ärgere mich jetzt einfach. Es ist einfach jetzt da, die wilde Emotion ist da, ich ärgere mich jetzt einfach. Mhm. Ich bin voll in der Emotion, das ist jetzt so. Mhm. Und ne, ich will mal, und es ist, wie es ist, finde ich, find ich ganz, ganz spannender Satz. Es ist jetzt so. Mhm. Da ist der Ärger. So. Mhm. Ne, ich stehe mich nicht davor, sage, ich will den nicht haben, sondern ja, das ist jetzt so. Das heißt, ich reite auf der wilden Emotion mit.
Ja.
Und nehme das Tempo auf.
Ja.
Und sag, das ist jetzt, das ist richtig ärgerlich, richtig, richtig ärgerlich. Ich akzeptiere es, akzeptiere es. Bis ich dann, ne, vor der Klippe, wo die wilde Emotion, die Postkutsche hinreitet, dann irgendwann so einen Bogen hinkriegt, dadurch, dass er, ey, und dann ist es so, wie es ist. Und ich lenke die Emotionen vielleicht in
andere Richtung. Ja, und ich war gar nicht beim Lenken gerade, sondern beim Beruhigen. Das war so das, was ich gerade irgendwie,
oder so.
Das wäre mein erster Gedanke gewesen.
Das also, macht der Held wahrscheinlich auch, dass er, ne, das Beispiel, das ist so Pacing und Leading heißt es dann. Ich finde das Leading eigentlich auch gar nicht so schön, das will ich im Coaching gar nicht so viel machen, sondern Pacing und letztendlich dann einfach erstmal mitgehen.
Und dann irgendwann gegebenenfalls die Situation.
Irgendwann wird's ruhiger. Mhm. So, passt schon automatisch.
Schönes Bild. Ich habe es mir in Zeichentrick vorgestellt, als Lucky Luke.
Schön. Ja.
Aus alten Tagen. Mhm. Sehr, sehr gut.
Also das ist im Prinzip mein Job auch. Dass ich erstmal begleite, um so mit den Emotionen meines Gegenübers mitreite.
Mhm.
Und da mal gucke, wo man landet. Das ist ja auch das drüber sprechen. So, ne, man spricht darüber, dann merkt man so, ah ja, stimmt, dann kommt man dahin, ach, und irgendwann so, ach, so schlimm ist ja gar nicht. Also, ach ja. Und ja, alleine würde ich, könnte man empfehlen, ach, Tagebuch ist das Einfachste. Mhm. Oder Morgenseiten mag ich ganz gerne. Morgens einfach wild drauf losschreiben, was in einem ist.
Mhm.
Oder abends mal aufschreiben, drei Sachen, die gut geklappt haben und sowas. So, ne, damit irgendwas so in Output kommt und was rauslässt. Weil dieses, wenn der Kiefer, ne, klemmt, so, da kommt nichts raus.
Ja.
Da ist irgendwas drin. So, und da, ne, gibt es wieder unterschiedliche Brücken dahin, dass wie das Mentale natürlich auch auf den Körper wirkt und was man dann mit dem Mentalen machen kann, so dass der Körper freier ist. So, und ich würde sagen, das ist schon die Orientierung, die ich als Mentaltrainer dann ja gerne habe, ne, könnte man ein Ziel rausformulieren, den Menschen so frei zu bekommen, dass der Körper einfach machen kann. Dass die intrinsische Motivation freigesetzt ist, dass da nichts klemmt, dass man nicht zu viel erkältet ist oder sowas. Und dass man nicht hadert, ne, sondern wieder, dass man freien Kopf hat.
Ja.
Dafür, dass man dann so, ja, aus sich rauskommen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele ja irgendwann im Laufe ihres Lebens schon gespürt haben. So eine Ressource, als dann der Kopf mal frei war. Und wenn man da häufiger ist, dann geht es dann natürlich besser.
Ich merke mal, wie diese Diskrepanz zwischen, ich erzähle das jemandem, wie jetzt dir, weil du es gerade gesagt hast, dass das dein Job ist, oder ich schaffe das für mich selber. Also da finde ich Letzteres bedeutend viel schwieriger, das hinzubekommen. Wohingegen, wenn es jetzt um das Mitpacen geht, das ist ja mal so auch, das ist einfach. Also wenn man jemanden hat, bei dem man weiß, dass der mitpaced, weil du es jetzt passend gesagt hast, ne, das ist dein Job und das ist immer der Moment, wenn wir auch manchmal telefonieren oder wenn ich mich von dir coachen lasse, dann weiß ich schon, da ist jetzt jemand, der, jetzt denke ich mir nicht, dass du mitpacest, sondern völlig unbewusst erzähle ich Dinge, die ich nicht einfach jedem erzählen würde, sondern der Kreis der Menschen, denen ich genau das erzählen würde, dafür brauche ich nicht eine Hand, sondern da reicht im Zweifelsfall eine halbe oder wie auch immer. Und die Situation passiert schon sehr selten, dass jemand dann mitpacet, aber dann weiß ich auch immer sofort, alles klar, das geht gut. Und das irgendwie selber zu schaffen, finde ich oft
bei sich selbst, meinst du?
Ja, oder? Genau. Ja. Also das mit sich selber auszumachen im Zweifelsfall auch.
Ja.
Und immer noch so, also auch dieses Selbstcoaching bis zu einem gewissen Maß, klar, funktioniert das auf jeden Fall. Aber so wie ich es eben schon gesagt habe, wenn wir einfach nur drüber reden, merke ich schon selber, alles klar, dann komme ich von Hölzchen auf Stöckchen, kann Situationen anders begründen und erklären und so weiter. Und das ist immer der Moment, wo ich auch sage, oder oder ich sag mal, vielleicht ist das das, was ich meine, wenn ich sage, oder wenn ich gefragt werde, was es denn braucht, um zum sportlichen Erfolg zu kommen. Und das kannst du jetzt abstrahieren auf jede Lebenssituation, es muss kein sportlicher Erfolg sein, aber ich sage immer, dass man auch jemanden braucht, der das mit einem macht. Vielleicht meine ich genau das, dass es jemanden braucht, der auch mitpaced und dem man das auch, was weiß ich, erzählen kann, der mittrainiert, der Coach ist. Ich sage jetzt nicht, dass jeder deswegen zwangsläufig einen Mentalcoach braucht, aber ich glaube, diese Rolle des Coaches, was auch immer das jetzt für ein Coach ist, ja, oder des Trainingspartners oder wie auch immer, die finde ich wahnsinnig wichtig. Und da denke ich oft, wenn ich das nur auf mich beziehe, dass das immense,
da sind Potenziale, ne?
Potenziale freisetzt, wenn man so möchte, jetzt gerade, um bei deinem Sprech zu bleiben von gerade, auch im Pacing, also dass man das halt irgendwie mitteilen kann und da auch dann alleine nur durch das Selbstreden auf einmal von eine Idee bekommt, wie, worin die Begründung liegt, was die Lösung sein könnte, was auch immer es sein mag.
Das ist eine kreative Lösung dann auch, ne? Da kommt auch eine Idee, die kommt dadurch, dass man einfach sich mal so ein bisschen den Fuß vor der Seele redet und einfach redet. Von Hölzchen auf Stöckchen, sagst du, und da weiterkommt und auf einmal kommt da, auf einmal bewegt sich irgendwas, auf einmal kommt da irgendwie ein Lichtlein oder was auch immer. Und es gibt so einen schönen Satz auch, dass Potenzialentfaltung nur in der Gruppe möglich ist. Mhm. Den mag ich total gerne, weil vielleicht reicht es dann sogar einfach nur stumpf, das auszusprechen, was in einem ist. So, jetzt wieder nur ein Beispiel aus dem Coaching. Manchmal habe ich da Klienten, die erzählen. Und ich habe mit meiner Erfahrung gelernt, einfach erstmal zuzuhören. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo die nicht mehr reden. Irgendwann ist gut. Und dann gucken die meisten irgendwie nach oben und dann merken sie, warte mal, okay. Wenn man da weiterdenken würde, dann kommt ja das oder da, dann kommt das und so. Ne? Und diese Punkte, zu diesen Punkten kommt man in der Regel, ich sag mal nur ganz schwer alleine. Dass man dann, das ist letztendlich so ein kreativer Erkenntnisgewinn. Da mal merkt man, da ist noch was. Ne? Da sind die Potenziale. Mhm. Und das ist natürlich, das ist ein schönes Gefühl, wenn man da hinkommt oder darüber hinauskommt und dann Erkenntnisse gewonnen hat. So. Mhm. Wie fühlt sich's dann an, wenn man dann die Erkenntnis gewonnen hat und dann einen Schritt weiter ist? Das ist eine gute Sache.
Ich finde, Potenzialentfaltung ist nur in der Gruppe möglich. Das ist ein fantastischer Satz.
Mhm. Und also zwei Leute sind schon eine Gruppe, ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Und ich finde, da steckt wirklich viel drin. Weil mit sich allein da presst man den Kiefer zusammen.
Ja.
So, und in dem Bild mit jemand anderem öffnet man den.
Ja.
Und da kommt da irgendwas raus.
Muss man alleine schon, sonst kann man ja nicht sprechen. Also
so praktisch, ne?
Ganz banal. Ja. Super gut. Stefan, gibt's noch, wir sind jetzt von der Akzeptanz, wir waren bei intrinsischer Motivation und dass die Akzeptanz wichtig ist, um diese freizusetzen. Gibt es irgendwas noch, was wir in dem Punkt, also klar, es gibt noch ganz vieles und wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist dir noch wichtig bei dem Punkt, das ist irgendwas, was da einen enormen Anteil dran hat?
Ja, ich bin noch mal so ein bisschen bei dem, was hatten wir vor irgendwann heute mit erst so offene Fragen, dass die auch Stress machen können. Warum ist das denn jetzt so?
Keine Begründung zu haben für eine Frage.
Genau. Und die einfachsten Fragen, die man nur schwerlich beantworten kann, warum ist das so? Mhm. Warum ich? Sowas. Und das kann unglaublichen Stress verursachen.
Ja.
Ich würde dann folgerichtig genau dahin denken, dass wenn man Antworten findet, dass es einen beruhigt. Es gibt so ein schönes Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, rechne mal 53 mal 67. Mhm. Und du würdest es machen, dann würde ich das sehen, weil du würdest irgendwie die Augen ein bisschen zusammenkneifen, so, ne, und irgendwie die Pupillen verengen sich, ne, alles schön untersucht auch. Hautleitwiderstand wird ein bisschen größer, Puls geht nach oben, Blutdruck, alles Mögliche. Allein bei dieser offenen Rechnung oder Frage, auf die man noch keine Antwort hat.
Ja.
So. Und das kann man übertragen auf alle offenen Fragen, die man hat. Alle offenen Fragen machen irgendwie ein bisschen Stress. Mhm. Und die Antwort, die führt einen in, jetzt habe ich's. Dann, in dem Fall die Zahl, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, Ah, da ist sie, die Zahl, das, so ist es. So ist man, fällt man sofort wieder ein bisschen runter. Und diese offenen Fragen, da könnten wir jetzt so ein bisschen kreativ hingucken, welche offenen Fragen im Trainingsalltag man vielleicht hat. Warum schaffe ich nicht die 240 Watt? So, macht totalen Stress. So, wenn man dann eine Begründung hat, so, ja, ich bin noch nicht so weit. Es ist okay, wenn ich es erstmal 200 mache.
Das heißt, die Lösung liegt nicht in der Fragestellung, sondern in der Akzeptanz und damit der Beantwortung. Also ich kann nicht manipulieren, ob ich mir die Frage stellen soll oder nicht. Die ergibt sich wahrscheinlich von selber, oder? Also ich bin jetzt zum dritten Mal dieses Jahr krank. Dann werde ich nichts dagegen machen können, dass ich mir mal kurz die Frage stelle, warum ist das so?
Ja, und da waren wir eben so, das hat vielleicht irgendwelche Gründe, die ich jetzt noch nicht sehe.
Ja, genau.
So, das kann ja schon, eine ganz einfache Antwort sein.
Klar.
Und da steckt auch Akzeptanz drin, nämlich auch Akzeptanz, dass man vielleicht manchmal nicht so die passende Antwort hat, die man, die man sich wünscht, die man sich vielleicht als logischer Mensch wünscht.
Ja.
Und dann aber auf die andere Seite zu gucken und sagen, okay, dann ist da vielleicht irgendwas im Gefühl, was da gerade so ist, wie es ist. Und wenn man das gut akzeptiert bekommt, vielleicht auch, dass man da gar nicht so die super Antwort hat, aber das ist ja auch eine Antwort. Ich habe gerade keine Antwort.
Ja.
Dann, ist man wieder in ruhigeren Fahrwasser. Ja. Bisschen gelassener.
Ja, das so, also ich will jetzt das Thema gar nicht groß aufmachen, aber einfach, weil es mir gerade wieder eingefallen ist, wann ich das mal, weil wir gerade bei Kranksein waren und das letzte Mal, als ich richtig krank war, da habe ich irgendwie auch hier positiven Covid-Test gehabt und wusste nicht, wo es herkam. Und da habe ich mich gerade kurz dran zurückgeändert, dass das zu der Zeit auch so, glaube ich, wahrscheinlich auch immens viel Stress verursacht hat, dass man das Bedürfnis hatte, zu wissen, wo es herkommt. Also als es so um Infektionsketten und bla 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 ging. Und so war es bei mir beim letzten Mal auch. Ich wusste schlicht nicht, wo ich es her habe. Und war auf einer Reise, habe mich darum gekümmert, das zu tun, was man halt tut, um es zu vermeiden. Also es ist schon noch präsent, wenn man alleine im Flugzeug eine Maske trägt, dann hat man sich vorher darüber Gedanken gemacht. Und dann hatte ich's. Und da habe ich dann aber selber gemerkt, okay, das werde ich, also da war es relativ leicht für mich, das zu begründen. Oder beziehungsweise nicht zu begründen, sondern es zu akzeptieren, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist. Weil ich bin so viel hier gewesen, da gewesen, mit dem in Kontakt gewesen, mit dem. Und ich kann es jetzt einfach nicht sagen. Aber das ist mir gerade so eingefallen, wie schwierig das wohl auch zu der Zeit gewesen sein muss, wenn man so auch noch dadurch gebrandmarkt war und ein Stück weit, dass man Infektionsketten nachvollziehen musste. So Ansteckungsherde. Was mit Sicherheit auch nochmal eine Menge Stress verursacht hat. Also ich will jetzt keine gesellschaftliche Diskussion führen oder wie auch immer, aber es ist mir gerade nur irgendwie in den Sinn gekommen, dass das ganze Thema sicherlich auch nochmal stressiger gemacht hat als eh schon. Dieses Versuchen zu ergründen, warum das jetzt so ist, wie es ist. Kein einfaches Thema beim Krankheitsfall. Aber das ist, also ich glaube, dass das gerade so in puncto Krankheit und Verletzung, dann ist natürlich das, was einen auch im Sport begleitet, ne? Wo kommt jetzt diese und jene Verletzung her? Und also ich würde fast glauben, dass eine gewisse Form der Akzeptanz, egal wie gut man irgendwas begründen kann, ist auch immer wichtig. Selbst wenn ich es begründen kann, kann ich ja immer noch sagen, es kommt daher. Ich werde jetzt aber trotzdem akzeptieren, ich sage immer müssen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber akzeptieren müssen, dass das jetzt einfach da ist. Selbst wenn ich weiß, wo es herkommt, Herrgott nochmal, dann kann ich es halt trotzdem nicht ändern, dass es jetzt gerade so ist. So, dann kann ich vielleicht beim nächsten Mal schauen, was ich anders machen könnte, um das vielleicht zu vermeiden. Okay. Aber trotzdem braucht es da auch wieder ganz viel Akzeptanz, auch wenn die Begründung da ist. Schön. Potenzialentfaltung ist nur in der Gruppe möglich. Das ist ja vielleicht der Folgentitel. Wobei, weiß ich noch nicht ganz, aber das finde ich auf jeden Fall total gut, weil das ist eigentlich das, was formuliert, was ich kryptisch meine, wenn ich immer so gedacht habe, dass der Partner, was auch immer das ist, egal ob Coach, Mentalcoach, Trainingspartner, Partner zu Hause, der das natürlich auch alles, der oder die das alles begleitet, paced in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes, also das nehme ich als Schlusswort, auch wenn wir danach jetzt noch weiter geredet haben, aber als sinngemäßes Schlusswort, weil ich das total schön fand. Ich sag wieder vielen Dank. Wir machen da weiter. Vielleicht noch mal einmal ganz kurz, wer sich wiedergefunden hat in dem Gespräch. Und ich wette, jeder findet sich an irgendeiner Stelle wieder. Und auch sagt, hey, den Stefan, den hätte ich auch gerne mal dabei, dass der mich mal paced. Der klickt einfach unten auf den Link in den Shownotes. Da ist es am besten erklärt. Genau. Und hat da die Möglichkeit, zum einen sich direkt von dir coachen zu lassen, zum anderen aber vielleicht auch irgendwie erstmal ein lockeres Beratungsgespräch oder Kennenlerngespräch einzugehen, bei dem man auch ganz unverbindlich mal schauen kann, ob das für einen interessant ist, ob da irgendwo Potenziale liegen, weil ja, so wie ich dich auch immer verstehe, ist ja auch das ganz viel das, worum es geht, irgendwie Potenzialentfaltung, ob jetzt in welcher Gruppe auch immer, vielleicht bist du dann die Gruppe quasi mit dem, ja, mit dem Sportler selber.
Ja, um Selbstentfaltung weiterkommen im Leben. Und das kann man ja dann aufs spezifisch aufs Training beziehen oder einfach auch ja sich weiterentwickeln. So.
Absolut.
Stück für Stück müssen weiterkommen. Das macht Spaß.
Super gut. Vielen lieben Dank. Ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Und genau, auch an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, wir hören uns in den nächsten Tagen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!